Ja, dann begrüße ich jetzt nochmal alle recht herzlich zum öffentlichen Teil unserer 106. Sitzung des IFRS-Fachausschusses. Wir haben heute zwei Themen auf der Agenda. Zum einen einen Block zu Interpretationsaktivitäten und zum anderen die weitere Befassung mit unserer Kommentierung zum Draft der Disclosure Requirements, Pilot Approach, IFRS 13, IFRS 19. Ich denke, wir sind da ja schon relativ weit gediegen und mal gucken, wie weit wir das heute vielleicht auch einigermaßen rund machen können an der Stelle. Aber zunächst ist Herr Große dran mit einem Update zu den Interpretationsaktivitäten. Ja, dann würde ich auch an dich übergeben. Ich schaue mal, eigentlich hatte sich Herr Freiberg angekündigt für heute, aber ich sehe ihn noch nicht.
Ja, ich übernehme natürlich gerne, um in das Thema einzuführen. Und so oft ich mich auch in letzter Zeit immer bedankt bzw. gefreut habe, wenn einer der beiden EFREC-Mitglieder dabei ist, so sehr kann man heute erkennen, das ist natürlich nicht immer eine Garantie. Insofern berichte ich gern, aber in dem Fall natürlich nicht unmittelbar, was bei der letzten Sitzung besprochen wurde. Und zum Thema Interpretationsaktivitäten gibt es also heute auch keine sonstigen Themen, sondern eben nur die IFRIC-Konferenz vom September. Wie leicht ersichtlich, es gab 5 Themen, davon 2 endgültige Entscheidungen und 2 vorläufige Agenda-Entscheidungen. Und dann fange ich einfach mal mit den endgültigen Entscheidungen an. Das sind ja Themen, die wir hier in der Runde auch schon besprochen hatten. Das erste Thema betrifft IFRS 16, und zwar Einbezug von Mehrwertsteuerbeträgen in Leasingraten und was hat das für einen Einfluss auf die Leasingverbindlichkeit. Ich nehme mal das Ergebnis vorweg. Das IFRIC hat die vorläufige Entscheidung einfach bestätigt, hat sich zwar nochmal darüber unterhalten, wie verbreitet das Thema ist, aber letztlich ist inhaltlich die gleiche Entscheidung, die schon vorläufig getroffen wurde, jetzt also nochmal bestätigt worden. Ja, konkret ging ja nun darum, Leasingverträge, bei denen Mehrwertsteuerbeträge in der Leasingrate drinstecken. Frage aber, wenn ein Unternehmen Leasingverträge abschließt und selbst aber mehrwertsteuerbefreit ist, ob es dann als Leasingnehmer die gezahlten Mehrwertsteueranteile in der Leasingverbindlichkeit einbeziehen darf oder nicht und wenn nicht, wie sie dann bilanziert werden. Und die Antwort ist inhaltlich zwar diskutiert worden, aber am Ende sagt das IFRIC ganz klar, das Thema ist also nicht brisant genug oder nicht materiell genug und im Übrigen ist eben auch keine unterschiedliche oder uneinheitliche Bilanzierung festgestellt worden. Und das ist nach deren formellen Kriterien also im Grunde das Thema praktisch abzulehnen, ja, Agenda-Entscheidung zu beschließen. Und das hat das IFRIC dann jetzt auch zum zweiten Mal, also endgültig so formuliert. Gut, wir wissen natürlich, dass wie immer bei den endgültigen Entscheidungen der konkrete Wortlaut erst veröffentlicht wird, wenn der ISB noch zustimmt. In dem Fall hat der ISB noch nicht zugestimmt, weil es zeitlich eben erst in der Sitzung Ende Oktober möglich ist. Aber inhaltlich wissen wir also schon, was das IFRIC damit beschlossen hat. Ja, ich kann noch kurz erwähnen, als wir die vorläufige Entscheidung in dieser Runde diskutiert hatten, das war im April, haben Sie ja gemeinsam festgestellt, also im Prinzip können wir den Aussagen zustimmen. Wir waren uns noch nicht ganz im Klaren oder haben hinterfragt, ob die Fragestellung wirklich nicht so verbreitet ist. Ja, wir hatten festgestellt, das hat ja auch der vorherige Outreach ergeben, bei welchen Branchen in Deutschland diese Sachverhalte vorkommen. Wir wissen, dass allein aufgrund der Höhe der Mehrwertsteuer die Beträge selber nicht unwesentlich sind. Und deswegen hatten wir das nochmal in der damaligen, hatten Sie damals angemerkt, das müsste man nochmal hinterfragen. Hat das IFRIC auch nochmal diskutiert, aber ist insgesamt der Meinung, das ist nicht materiell genug, als dass man sich jetzt hier zu einer inhaltlichen Aussage hinreißen lassen muss. So, also insofern wäre nur nochmal die Frage an Sie, haben Sie jetzt nachträglich doch noch größere Bauchschmerzen oder können wir jetzt mit der endgültigen Agenda-Entscheidung, sagen wir mal, kommentarlos leben?
Keine Bauchschmerzen.
Gut, also ich vernehme keine Bauchschmerzen oder habe ich jemanden unterbrochen? Nein, offensichtlich nicht. Gut, also keine nachträglichen Anmerkungen Ihrerseits. Dann komme ich zum zweiten Thema, ebenfalls eine endgültige Entscheidung. Und zwar betrifft das die Anwendung von IAS 32, konkret bei der Klassifizierung, ob ein Finanzinstrument als EK oder FK gilt, wenn die bestimmten Bedingungen sich im Zeitablauf verändern und sich die Frage also stellt, ob man diese Klassifizierung zu einem späteren Zeitpunkt, also nach Erstansatz, ändern kann. So, auch hier das Fazit vorweg. Das IFRIC hat jetzt seine endgültige Entscheidung analog der vorläufigen Entscheidung getroffen, nämlich gesagt, wir geben hier keine Antwort inhaltlicher Art, sondern wir verweisen darauf, dass es ja ein laufendes Projekt beim ISB gibt und die Fragestellung ist dort selbstverständlich am besten aufgehoben. Und da nicht nur dieser Sachverhalt, sondern viele ähnliche abgewandelte Sachverhalte die gleiche Frage ja auch betreffen, ist also das auch sogar ein Kernpunkt in diesem Projekt, das Projekt namens FAIS, wie wir ja alle wissen. So, und damit hat das IFRIC erstmal sein Fazit bestätigt. Ich gebe aber auch gern zu, das IFRIC hat natürlich damals bei der vorläufigen Entscheidung und auch jetzt im Zuge der Diskussion sich selbst schon klar gemacht und auch implizit die Antwort gegeben, also eine spätere Klassifizierungsänderung, weil diese Bedingung, die ja hier dazu führte, dass bei Erstansatz das fragliche Instrument als FK eingeordnet wurde und zu einem späteren Zeitpunkt theoretisch die Bedingungen für eine EK-Klassifizierung gegeben wären. Es gibt also keine Regelung in IAS 32, die eine spätere Änderung der Klassifizierung vorsieht. Und insofern ist diese Frage tatsächlich unbeantwortet und sollte geklärt werden. Das gibt das IFRIC zu. Das IFRIC hat aber aus dem besagten Grund davon abgesehen, jetzt kurzfristig irgendeinen Vorschlag, was man ergänzen oder klarstellen könnte im Standard, davon abgesehen. Ja, also Ihre damalige Aussage zur vorläufigen Entscheidung war ganz klar, das ist richtig, das muss im Rahmen des Projekts geklärt werden. Insofern wäre jetzt trotzdem nochmal die offene Frage, haben Sie nachträglich noch Anmerkungen jetzt zu diesem Thema? Keine Anmerkung, dann würde ich da auch gedanklich einen Haken dran machen. Und wir kommen mal zum nächsten Thema. Das heißt, das erste Thema, zu dem jetzt eine vorläufige Entscheidung im IFRIC getroffen wurde. Ich spreche jetzt den Sachverhalt zu IFRIS 9 an. Hier gab es eine Frage, und zwar in dem Sachverhalt, ein Unternehmen will eine Forderung begleichen, einem Unternehmen geht Geld zu, mit dem eine Forderung aus Sicht des Unternehmens beglichen wird und das Geld wird über ein elektronisches Zahlungssystem transferiert. Und bei diesem Zahlungssystem, das ist systembedingt, beziehungsweise so nach den Bedingungen so festgelegt, wird die Zahlung des Auslöser, des Schuldners und der Zahlungseingang beim Gläubiger zeitlich versetzt stattfinden. Also das ist dann so konkret erklärt, dass die Zahlung am ersten Tag angewiesen wird durch den Schuldner. Dann wird am zweiten Tag werden die Debitoren und Kreditoren belastet oder vorbereitet und am dritten Tag werden dann die Konten tatsächlich gebucht, also sprich das eine Konto belastet und das andere auf dem anderen Konto gutgeschrieben. Also sind praktisch zwei Tage Abstand und das ist systembedingt durch dieses Zahlungssystem so festgelegt. Das gilt dann auch für alle Transaktionen. So, und in diesem Sachverhalt stellte sich die Frage, an welchen dieser Tage, also zu welchem konkreten Zeitpunkt, darf denn der Forderungsinhaber, also der Gläubiger, seine Forderung ausbuchen und den Geldbetrag einbuchen? Und im Sachverhalt war es eben zufällig so, dass der Bilanzstichtag genau dazwischen liegt. Ja, also zwischen diesen entscheidenden Zeitpunkten. So, das IFRIC hat dieses Thema jetzt zum ersten Mal diskutiert und auch zum ersten Mal dann schon seine vorläufige Entscheidung getroffen und hat Folgendes festgestellt. Also natürlich geht es erstmal um die Regelung in IFRIS 9 zum Thema Ausbuchung. Und Ausbuchungsregeln sagen ganz klar, also eine Ausbuchung einer Forderung erfolgt dann und erst dann, wenn die Rechte auf die Cashflows ausgelaufen sind. So, und entweder sind die Rechte ausgelaufen, indem die Forderung nicht mehr besteht, oder die Rechte sind ausgelaufen, weil die Forderung getilgt, also beglichen wurde. Und jetzt ist so, dass also diese Rechte aus Sicht des Unternehmens, also des Gläubigers, das hier ja bilanziert, erst an dem Tag erlöschen, wenn der Geldbetrag auf dem Konto gutgeschrieben wird. Also am Tag des Geldeingangs auf dem Bankkonto. Und das ist in dieser Konstellation also der dritte Tag, wie es dort ja beschrieben wurde. So, dann hat das IFRIC zugleich festgestellt, es ist natürlich logisch, dass auch der Geldeingang am selben Tag zu bilanzieren ist. Mit anderen Worten, die Ausbuchung der Forderung und die Einbuchung des Geldbetrags müssen im selben Zeitpunkt erfolgen. Das waren also die zwei Aussagen, die das IFRIC inhaltlich abgeleitet hat und kommt natürlich auch zu dem Schluss, dass das in IFRIS 9 hinreichend klar so formuliert ist. Und das ist damit dann auch die Begründung, warum man hier eine vorläufige Entscheidung trifft. Mit anderen Worten, es sind hier keine Standardsetzungsarbeiten erforderlich. Ja, soweit mit meinen Worten die Diskussion und das Thema selbst. Jetzt würde ich gerne so in Ihre Runde schauen und hören, ob Sie Rückfragen haben, Anmerkungen jeglicher Art.
Kein erhöhter Blutdruck, ich bin einverstanden.
Ich glaube, der Blutdruck, der wird auch gar nicht bei uns kommen. Wir haben ja SEPA. Da geht das ja einigermaßen schnell. Und das ist dann tatsächlich, dann, wenn das da über einen Stichtag geht, natürlich muss man überlegen beim Industrieunternehmen, dass da irgendwie Millionen Forderungsbestände hat. Ja, kann da mal einen Tag, also sagen wir mal ein, zwei Tage Forderung und Geldeingang und damit auch Cash in der Kapitalflussrechnung schon natürlich was ausmachen, theoretisch. Aber die Einreichung, die kam ja anscheinend im Kontext dieses BACS-Systems, das, wie heißen die, Bankers Automated Clearing Systems. Und da ist der Versatz wohl 3 Tage, wie das früher bei uns ja auch war. Ja. Geld am Montag überwiesen, Freitag wäre so wie reingekommen in der ganz alten Zeit, wo dann auch handschriftlich dann die Gutschriften durchs System gewandert sind. Da wird sicherlich auch nochmal Druck geben an der Stelle. Das hat ja auch Auswirkungen auf andere Zahlungsvorgänge, wo ich zum Beispiel, was ist mit einem Scheck, den ich noch bis zur Einlösung stornieren kann. Ja. Bei uns ist natürlich das Scheckverfahren nicht mehr das häufigste, außer Gebrauchtwagenhandel, das typischerweise keine IFRS-Bilanzierer, aber in Nordamerika noch sehr verbreitet. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn wir uns da relativ zurückhalten, weil wir haben hier auch mal umgefragt, sowohl bei Mandanten, wir haben auch mal ein bisschen unter den WP-Gesellschaften diskutiert, wie uns das jetzt hier gut das Thema betrifft. Die Industrieunternehmen betrifft es natürlich da, wo sie so ein Zahlungssystem nutzen mit Zeitversatz. Aber es ist natürlich auch tatsächlich dann sozusagen auch die Bank Reconciliation und ähnliche Sachen aufzustellen. Das ist dann natürlich nicht ganz einfach. Das betrifft uns dann vielleicht eher als Prüfer. Aber ich glaube, so wie das abgeleitet ist in der Agenda-Entscheidung auch im Papier, muss ich sagen, ist es zumindest mal konkludent. Es wird bloß sicherlich andere Enden geben, wo das häufiger vorkommt oder die Frage oder Rückmeldung auf die Agenda-Entscheidung gibt. Aber ich weiß nicht, wie viel, also das müssten dann die Kollegen außer Industrie sagen, wie viel Blutdruck sie bei dem Thema kriegen.
Also ich habe das mal an meine Kollegen aus dem ERP-Umfeld weitergegeben, um zu klären, ob die Buchungslogik auch so aufgesetzt ist oder die SAP-Logik. Habe noch keine Rückmeldung dazu. Was wir uns auch gefragt haben, ob das dann im Prinzip spiegelbildlich auf der Accounts Payable-Seite gilt, sozusagen bei Auszahlung an den Kunden. Ich kriege da jetzt keinen massiven Blutdruck. Ich meine, wenn das jetzt nicht in Line mit der Standardeinstellung im System ist, dann kann das natürlich nicht gepayt werden. Wir hatten ja schon mal so ein Thema bei diesen FX-Effekten auf geleistete und erhaltene Anzahlungen, wo die Standardeinstellung im System komplett anders zu der Idee des ISB war. Das wäre dann hier sicherlich ein Thema. Ich kann das aktuell nicht einschätzen. Ansonsten hätte ich da jetzt, glaube ich, auch keinen riesen Blutdruck. Am Ende, ob das Thema dann so wesentlich ist, geht ja immer dann um Cut-off-Themen am Ende. Ja. Klar, der Cashflow ist betroffen, aber ich hätte da jetzt keinen Blutdruck aktuell. Ich weiß nicht, Herr Ebel, ob Sie da Erkenntnisse schon gewinnen konnten dazu.
Ja, das ist bei uns ähnlich. Also kein Showstopper jetzt unmittelbar. Gibt es ab und zu mal, aber ich hätte jetzt, also wir haben bei uns auch mal nachgefragt, da jetzt auch nicht irgendwo rausgehört, dass es, also dass es absolut unmöglich erscheint. Ja.
Ich vernehme keine kritischen Anmerkungen und im Übrigen auch keine weiteren. Insofern sehe ich also hier jetzt auch keinen Grund, dass wir uns in irgendeiner Form äußern sollten. Und damit würde ich zum vierten Thema übergehen. Das IFRIG hat eine weitere Fragestellung ebenfalls zum ersten Mal diskutiert und hier auch ebenfalls schon eine vorläufige Entscheidung getroffen. Es geht um eine Frage, die betrifft die Bilanzierung nach IS-7. Und hier konkret die Frage, ob bestimmte Arten von Einlagen als Zahlungsmittel ausgewiesen werden dürfen oder nicht. Und zwar ist im Sachverhalt erklärt, dass hier also Demand Deposits, also sprich Einlagen bestehen, die einer eingeschränkten Nutzung unterliegen. Und zwar ist wohl vertragsgemäß vorgesehen, dass diese nur für eventuelle Gewährleistungsansprüche verwendet werden sollen, also sprich reserviert werden für diesen Zweck. Und die Frage wird dann konkreter, da also diese eingeschränkte Nutzung besteht, stellte sich die Frage, ob diese Art von Einlagen der Definition von Zahlungsmitteln entspricht oder entgegensteht. Und der Ausweis als Zahlungsmittel bedingt unter anderem, dass sie also zur kurzfristigen Verwendung vorgesehen und verfügbar sind. Und jetzt stellte sich die Frage, ob das hier noch stimmt, wenn die also in der Nutzung eben nur für Gewährleistungsansprüche begrenzt oder vorgesehen sind. Und das IFRIG hat dann sich mit den Regelungen sowohl in IS-1 zum Thema Ausweis in Abschlüssen allgemein als auch IS-7 Kapitalflussrechnung beschäftigt und kommt dann zu dem Schluss, dass zwar vertragsgemäß eine Beschränkung für die Verwendung vorliegt, dass aber das, was für die Definition Zahlungsmittel vorgesehen ist, nämlich der Art nach zur kurzfristigen Verwendung vorgesehen, dass das hier grundsätzlich trotzdem gegeben ist. Also wenn man so will, ein bisschen abstrakter, der Art und Natur nach sind diese trotzdem zur kurzfristigen Verwendung vorgesehen, selbst wenn die Verwendung im Vertrag dann etwas konkretisiert wird. Also aus IFRIG-Sicht ist damit die Definition Zahlungsmittel erfüllt und deswegen dürfen die also als Zahlungsmittel ausgewiesen werden. Und ja, die Begründung ist eben, dass diese Argumentation sich auch hinreichend klar zumindest aus IS-1 und IS-7 ableiten lässt und deswegen kommt das IFRIG zum Schluss, hier ist also nicht erforderlich, dass man die Standards entsprechend klarstellt und anpasst. Ja, hier würde ich auch gerne wissen, was Ihnen an Gedanken dazu durch den Kopf geht, ob Sie Anmerkungen oder eventuell Rückfragen haben. Ich vernehme keine Kritik, keine Bauchschmerzen mit der Argumentation. Ja, dann könnten wir auch hier, glaube ich, das Fazit ziehen, dass wir hier also auch keinen Bedarf für Anmerkungen, Stellungnahme jeglicher Art haben. Mit anderen Worten, dass ihrerseits nichts gegen diese vorläufige Entscheidung spricht. Gut, dann haben wir in relativer Kürze alle Themen, bei denen eine Entscheidung getroffen wurde, besprochen. Aber das IFRIG hat noch ein weiteres Thema auf der Agenda gehabt. Und zwar geht es um das IFRS 16-Thema Leasingverbindlichkeit im Zuge einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion. Und zwar ist hier der Aufhänger für die Diskussion im IFRIG folgender. Uns allen ist ja noch bewusst, der Änderungsentwurf zu IFRS 16 ist ja vor einigen Monaten konsultiert worden. Der ISB hat dann im Sommer gestartet und das Feedback erörtert. Und im Rahmen dieser Diskussion, die noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, wurde jetzt das IFRIG mal gebeten, sich zu dem Feedback, zu den ersten Erkenntnissen des ISB mal zu äußern. Und das ist insofern auch irgendwie folgerichtig, denn die Frage war ja anfangs mal beim IFRIG angesiedelt, ist dann ans ISB weitergegeben worden und der ISB hat sich dann ja zu diesem Änderungsvorschlag entschlossen. Ich will es noch mal ganz kurz inhaltlich rekapitulieren, obwohl ich mir bewusst bin, dass Sie wahrscheinlich alle tief noch drinstecken. Die Frage zur Bewertung einer Leasingverbindlichkeit im Fall eines Sale-and-Lease-Back-Geschäfts stellt sich, weil für Sale-and-Lease-Back-Transaktionen ja Spezialregeln gelten, während es auch allgemeingültige Vorschriften gibt. Und die allgemeingültigen Vorschriften für die Bewertung einer Leasingverbindlichkeit sagen, dass Leasingzahlungen, die variabler Natur sind, nicht einzubeziehen sind. Außer ganz bestimmte Umstände, nämlich dass sie nur von einem Index abhängen, aber das ist hier nicht der Fall. So würde dazu führen, dass in diesem Fall die Leasingverbindlichkeit mit Null bewertet wird. Und wenn man dann das Nutzungsrecht bewertet, was ja im Wesentlichen als Bewertungskomponente den Wert der Leasingverbindlichkeit hat, dann würde auch das Nutzungsrecht mit Null bewertet. So, das ist die allgemeine Vorschrift, aber für Sale-Leaseback-Transaktionen gibt es eine Spezialvorschrift. Die steht dann im Standard weiter hinten ab, Textziffer 98. Und diese Spezialregeln für Sale-Leaseback-Transaktionen waren nicht hinreichend klar. Insbesondere steht da ja drin, dass das Nutzungsrecht bei Sale-Leaseback bewertet werden soll, indem der anteilige Wert des einbehaltenen Gegenstands herangezogen wird. Also das Nutzungsrecht für das Leaseback soll abhängig gemacht werden vom Wert des ursprünglichen Gegenstands und zwar dann natürlich heruntergebrochen auf den Anteil. Im Übrigen wird auch bei der Ergebnisrealisierung nur der nicht einbehaltene Anteil dann im Ergebnis erfasst. So, und dann hatte der ISB ja diese Fragestellung aufgegriffen und hat dann gesagt, na klar, wir werden also in IFRS 16 eine Regelung ergänzen, die dann sowohl die Erst- als auch die Folgebewertung einschließt. Insofern nicht weiter schwierig, das hatte der ISB ja soweit im Entwurf vorgeschlagen. Und jetzt kommt in dem Feedback eine entscheidende Kritik auf. Und zwar äußerten offensichtlich viele der Stellungnehmenden, dass jetzt unbefriedigend ist, wenn die Bewertungsvorschrift für eine Leasingverbindlichkeit im Rahmen eines Sale-Leaseback-Geschäfts abweicht von der eines grundsätzlichen Leasingvertrags. Und konkret ist das Problem bei der Folgebewertung, nämlich wenn bei einer Leasingverbindlichkeit im Normalfall, also nicht Sale-Leaseback-Fall, solche variablen Zahlungen nicht einbezogen werden dürfen, beim Sale-and-Leaseback-Geschäft aber doch einzubeziehen sind, dann ist das nicht konsistent. Also das ist systematisch nicht ganz passend. Und damit haben offensichtlich viele Bauchschmerzen und haben jetzt angeregt, dass man diese Regeln, wie sie im Entwurf vorgeschlagen sind, so doch nicht finalisiert. Also es ist schlichtweg ein bisschen zu komplex und in dem Fall auch nicht ganz systematisch. Und deswegen war jetzt teilweise der Vorschlag schon angeklungen, ob man das Thema nicht einfach aufschiebt, bis der Peer zu IFRS 16 bevorsteht, was zeitlich gesehen ja nicht mehr so weit hin sein sollte, um dann das Thema aufzugreifen und mal neben anderen Fragen so im Kontext zu diskutieren, um dann rauszufinden, ob dieser Vorschlag, dieser Änderungsvorschlag jetzt dann doch noch das Beste ist, was einem als Lösung einfällt oder ob man vielleicht auch eine andere Lösung für diese Fragestellung findet. Und das ist, was das BIFRIC jetzt diskutiert hat und hat sich dazu auseinandergesetzt. Das BIFRIC hat in dem Fall keine entscheidenden, ich sag mal, keinen Beschluss gefasst, hat aber diese Bedenken geteilt. Ja, ich würde jetzt mehr vielleicht auch gar nicht berichten, sondern eher mal so jetzt wieder die Frage an Sie geben. Sie haben ja nun die Diskussion damals nun auch geführt und die Vorschläge im Exposure Draft ebenfalls kommentiert und zwar kritisch, das ist mir bewusst und Ihnen ja auch, nämlich indem wir damals ja auch gesagt haben, dass wir das Thema ebenfalls diesen Vorschlag nicht unterstützen und selbst auf diese Idee mit dem Peer oder besser gesagt auf den Anlass des Peer verweisen, um zu sagen, lässt sich das nicht im Rahmen des Peer aufgreifen und ein bisschen systematischer und im größeren Kontext besprechen. Ja, ich sage mal so, die IFRIC-Diskussion bestätigt ja gewissermaßen die Bedenken, die wir als DSC äußerten, die viele andere geäußert haben. Gibt es ihrerseits jetzt noch mal neue Gedanken, die wir noch mal aufgreifen wollen? Ich höre bzw. sehe auch teilweise, es gibt im Moment nichts Neues zu dem Thema zu sagen. Sollte ich nur festhalten, letztlich muss man doch sagen, dass es erfreulich einheitliches Feedback gibt, offensichtlich doch sehr einheitliche Meinungen zu den Vorschlägen. Und insofern denke ich, dass der ISB nicht nur durch das Feedback, sondern auch nochmal durch die Anmerkung, die das IFRIC dazu gegeben hat, wahrscheinlich nochmal in sich gehen sollte, um zu beschließen, wie es mit dem Thema weiter verfährt. Ja, damit haben wir also alle Themen der IFRIC-Sitzung jetzt durchgesprochen. Ich hätte meinerseits eigentlich auch keine weiteren Fragen an Sie. Aber bevor wir vielleicht das Thema insgesamt abhaken, Sven, nochmal an dich zurück. Gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt für den heutigen Sitzungstag hierzu besprechen müssen?
Nö, also ich denke, ich hab mir jetzt auch vornehm zurückgehalten, aber ich denke, es ist ja jetzt eigentlich soweit alles gesagt worden, was die EC-Entscheidung oder in einem Fall auch noch nicht Entscheidung angeht. Insofern habe ich jetzt auch nichts weiter zu ergänzen. Und aus der Runde scheint mir das aktuell auch nicht der Fall zu sein. Insofern können wir aus meiner Sicht den Punkt auch beschließen.